Wir wollen uns zur zweiten Stunde ganz herzlich grüßen. Die Kinder sind in unserer Mitte. Wenn ich so hier stehe, freue ich mich, wie der Saal gefüllt ist. Und wir wollen beginnen mit dem Lied "An deinem Worte lass mich bleiben" 171.
Lieber Herr Jesus, bei den vielen Worten, die in unserer Zeit heute geredet werden, wissen wir, wie vieles wertlose Worte sind. Worte, die eh keine Gültigkeit haben. Und deswegen sind wir so dankbar, dass wir dein Wort haben, dass es schon über viele, viele hundert Jahre immer noch gültig ist und gültig bleiben wird. Du hast es selbst gesagt, dass dein Wort nicht vergehen wird. Deine Worte nicht. Wir können uns darauf verlassen, dass sie auch heute Gültigkeit haben. Und wir wollen in dieser Stunde wieder Worte von dir hören, wollen darüber nachdenken. Und wir bitten dich, dass du uns anleitest, dass du unseren Redner segnest und uns, die wir hören, segnest, dass wir recht hören und dass du uns auch Wegweisung schenkst, Ermunterung, vielleicht Korrektur, dass dein Wort wirkt an uns. Segne diese Stunde jetzt, die wir hier zusammen sein können, unter deinem Wort. Wir bitten dich in deinem Namen. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, wir haben ja eine recht ruhige Woche hinter uns. Die Kinder hatten Ferien. Es gab für die Erwachsenen Feiertage. Und wir dürfen einfach dankbar sein und froh sein, in einem Land zu leben, wo verschiedene Errungenschaften oder Traditionen noch am Leben erhalten werden. Und ich finde es oder fand es einfach schön, vielleicht mal auf das eine oder andere heute an diesem Sonntag zu erinnern oder zurückzublicken, um uns mal deutlich zu machen oder zu zeigen, wie wir eigentlich oder wie sehr wir eigentlich geprägt sind durch Vergangenes, was uns vielleicht teilweise gar nicht so sehr bewusst ist und gar nicht so sehr klar ist. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, das klingt ja sehr nach Reformationstag, dann will ich sagen, ich möchte keine Reformationstag-Predigt halten. Wobei ich trotzdem meine, dass dieser Tag auch für uns eine große Bedeutung hat. Wir wollen noch weiter zurückgehen in einen Bibeltext, der 2000 Jahre alt ist. Und wir wollen ihn uns lesen aus dem Matthäusevangelium. Überschrieben ist dieser Text hier in meiner Übersetzung mit den Worten „Das Bekenntnis des Petrus“. Das steht im Matthäusevangelium im Kapitel 16. Und wir wollen uns ab Vers 13 bis Vers 18 ein paar Verse lesen. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: „Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: „Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?" Simon Petrus antwortete und sprach: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Glückselig bist du, Simon, Sohn Jonas. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen." Bis hierher. Viele Begriffe in unserer heutigen Zeit haben keine klare Bedeutung mehr. Sie haben keine klare Aussage mehr. Und wir erschrecken manchmal, dass das, wo wir meinen, das ist richtig, auf einmal falsch ist und umgekehrt. Dass es einen Wandel gibt in der Begrifflichkeit, in der Bedeutung einzelner Worte, die uns manchmal ja unsicher sein lässt, weil wir gar nicht mehr richtig die Grenzen wissen und gar nicht mehr richtig wissen, was damit beschrieben ist. Und von daher ist es immer wieder mal gut, innezuhalten und eine sogenannte Standortbestimmung, so nennen wir das, zu tun. Und so eine ähnliche Situation, denke ich, ist uns hier von Matthäus beschrieben. Unser Herr ist also unterwegs mit seinen Jüngern und sie halten so an und da sagt er zu ihnen: „Hört mal, sagt mal, was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Was sagen denn die Menschen so von mir?" Es ist immer gut, mal zu hören, mal das Ohr an der Masse zu haben, was denn da so gesagt wird, was da so für Worte im Umlauf sind, für Begriffe im Umlauf sind. Welches Bild haben denn die Leute von mir? Und die Jünger haben natürlich ein bisschen auch sich umgehört und sagen uns manches hier. Und da gibt es die einen, die sagen: „Ja, die Menschen sagen, du bist eine Gestalt aus der Geschichte. Elia. Sie denken, du bist Elia. Du bist wiedergekommen. Elia ist wieder da. In neuer Form, in neuem Aussehen." Andere gehen gar nicht so weit zurück und sagen: „Nee, so alt nicht, aber du bist der Johannes. den hat man da umgebracht und du bist jetzt wieder als Johannes da. Sie sehen in dir die Weiterführung des Propheten Johannes. Andere, so haben wir es gelesen, sagen, ja, du bist Jeremia. Die alten Propheten sind wiedergekommen. Wir wissen doch gar nicht, wie es weitergeht. Und von daher ist es uns ganz klar, jetzt ist ein neuer Prophet auferstanden und sagt uns, was jetzt kommen soll. Und dann gab es natürlich auch die, die in Jesus ihrem Wunschdenken gemäß den Befreier gesehen haben, den Revolutionär, den Umstürzler, diese bestehende Ordnung, diese bestehende Besetzung durch die Römer zu beenden. Auf alle Fälle hören wir heraus, für sie ist Jesus etwas Besonderes. Also nicht so ganz allgemein der Nachbar von nebenan. Und nun könnte unser Herr ja damit zufrieden sein. Er sagt, jawohl, freue ich mich darüber. Man hat schon erkannt, dass ich was Besonderes bin. Das reicht mir eigentlich. Ich werde anerkannt und werde geachtet. Aber nein, er macht das noch anders. Er treibt das auf die Spitze und sagt, okay, jetzt wissen wir, was die Leute denken. Jetzt wissen wir, was man draußen auf der Straße von mir erzählt. Aber jetzt will ich wissen, was sagt ihr? Was sagt ihr? Welches Bild habt ihr von mir? Wer bin ich? Und diese Fragestellung ist sehr interessant. Die müssen auch wir uns schon auch mal anhören und sagen lassen. Was sagt ihr? Was sagst du persönlich? Was ist deine Meinung zu Jesus? Was ist deine Meinung zu mir? Nicht, was sagen die anderen? Wie positionierst du dich zu mir? Welches Bild hast du von mir? Und es gibt einen Unterschied, und das ist euch vielleicht schon aufgefallen beim Lesen, zwischen der Volksmeinung, der allgemeinen Meinung und zu meiner persönlichen Meinung. Das wissen wir aus unserem Umfeld, das muss nicht immer zusammenpassen. Die Allgemeinung kann durchaus von meiner persönlichen abweichen. Und so ist es auch hier ganz deutlich zu merken und zu sehen, Petrus, der wie immer der Schnellste ist und Mutigste, der sagt, also, das ist mir ganz klar, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht irgendwer, nicht irgendjemand aus der Vergangenheit, nicht irgendjemand, in den wir unsere Wünsche hineininterpretieren. Du bist der Gesalbte. In einer anderen Stelle im Johannesevangelium, da können wir lesen, als Jesus in einer Situation seinen Jünger vor die Entscheidung stellt, also wollt ihr noch weiter mit mir mitgehen oder wollt ihr gehen, da sagt genau dieser Petrus wieder, zu wem sollen wir denn gehen? Du bist der Heilige Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Dieses ganz klare Bekenntnis, diese ganz klare Aussage, die soll uns also heute beschäftigen. So deutlich, wie Petrus sich positioniert hat zu Jesus, genauso deutlich, da haben wir es weitergelesen, positioniert sich auch Jesus zu ihm. Eine sehr deutliche Antwort. Das, was du gesagt hast, Petrus, das hast du dir nicht ausgedacht. Das ist eine Offenbarung Gottes. Das hat dir Gott gezeigt und deutlich gemacht. Das ist gewachsen in der Zeit, als wir unterwegs gewesen sind, wo du mich kennengelernt hast, wo du mich erlebt hast, wo wir miteinander gesprochen haben, wo wir miteinander diskutiert haben. Das war also nicht irgendeine Blitzidee von dir. Es ist diese Aussage, du bist der Christus, an der sich in späteren Zeiten die Frage nach Leben und Tod entschieden hat. wo wir sagen, das ist doch nur ein Satz, das ist doch nur ein Wort. Das stimmt nicht. Das ist eine Überzeugung. Und man hat Christen später vor diese Frage gestellt, glaubst du das? Bekennst du das? Oder schwöre dem ab? Lass diesen Satz einfach hinten runterfallen. Die Christen haben sich zu diesem Satz bekannt und wurden hingerichtet. Also eine sehr fundamentale Aussage, sehr bewusst ausgesprochen von Petrus. Und deswegen ist die Rückantwort Jesu auch so klar. Auf dieses feste Bekenntnis, auf diese klare Aussage, und da kommt dieses Wortspiel jetzt, Petrus der Fels, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das ist die Grundlage meiner Gemeinde. Hier kommt das erste Mal dieses Wort vor Gemeindebau, obwohl da noch viele Voraussetzungen zu erfüllen gewesen sind. Dieses Bekenntnis ist die Grundlage der Gemeinde. Das ist der feste Grund, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und wir denken an diese Aussage Jesu, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich auch. Wer mich vor meinem Vater bekennt, den bekenne ich auch vor meinem Vater. Und genau das hat Petrus hier also erlebt und erfahren. Dieser Satz mit dieser Aussage Jesu, der hat allerdings in der Kirchengeschichte auch sehr viel Not und Elend und Traurigkeit gebracht. Dieser Satz wurde sehr oft missbraucht. Und wenn wir das so hören, wenn hier gesagt wird, du bist der Grund, die Grundlage, der Fels der Gemeinde, dann denken wir doch daran, dass im 1. Korintherbrief steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Also diese Übertragung, diese Hineindeutung, Petrus ist der Grund der Gemeinde, der wird praktisch relativiert. Jesus Christus ist der Grund der Gemeinde. Und Petrus wird auch nicht als Eckstein bezeichnet, wie unser Herr Jesus. Ein Eckstein, an dem alles ausgerichtet ist, an dem sich alles orientiert, der die Linie, die Richtung, die Ausdehnung vorgibt. Und im Fundament der Gemeinde, das wissen wir auch, weil das an anderer Stelle auch so geschrieben ist, da befinden sich auch noch andere drin. Ich zitiere aus dem Epheserbrief, dass wir alle aufgebaut sind auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und dann kommt dieser Zusatz, diesem Bau, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Es mag sein, dass Petrus in dem Fundament vielleicht auf dem ersten Stein steht. Vielleicht. Aber die ganzen anderen Steine, auch die auf der Rückseite des Hauses im Fundament, tragen alle Namen, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und Petrus selbst bezeichnet in seinem ersten Brief uns, die Glieder der Gemeinde, als lebendige Steine. Steine, hart, wurden damals auch aus Steinbrüchen herausgebrochen, aus Felsen herausgeschlagen. Daraus ist die Gemeinde gebaut. Also er sagt ja, ich bin einer von vielen, einer von euch. Jeder ist Stein, jeder hat etwas beizutragen, jeder hat eine Bedeutung im Bau der Gemeinde. Mein klar hat, ragt Petrus heraus, ein bisschen aus der Masse. Das fällt uns schon auf. Er hat als erster gleich dieses Bekenntnis angesprochen, als unser Herr hier gefragt hat. Er hat die Pfingstpredigt gehalten in Jerusalem. Er war von dran. Er hat da gleich den Mund aufgemacht. Er war der erste Prediger, der in einem heidnischen Haus war und hat den Heiden das Evangelium verkündet. Wir denken an diesen Traum, dieses Gesicht, was er hatte mit dem Tuch und den vielen Tieren darin, diese Aufforderung, schlachte und iss, wo ihm deutlich wurde, das Evangelium geht auch über die Juden hinaus zu den Heiden. Wahrscheinlich war sein ganzer Charakter ein bisschen dafür geeignet. Er war also immer so ein bisschen davon dran. Und ich habe einen sehr interessanten Gedanken gehört und gelesen, wo man gesagt hat, die Erlösung eines Menschen, die Erlösung, die wir erlebt haben, die wir erfahren haben in unserem Leben, die wird nicht die Schöpfung ungültig machen. Habe ich gedacht, was meinen Sie denn damit? Was bedeutet denn das? Und dann dachte ich, jawohl, wir sind Geschöpfe Gottes in unserer Vielfalt, die wir hier sitzen, in unserer Art, die wir hier sitzen. Und die Erlösung wird uns nicht umgestalten. Einer, der impulsiv und fröhlich und auf andere zugehend war, der wird doch, nur weil er jetzt erlöst wird und erlöst ist von Sündenschuld, nicht Duckmäuser sein und Langweiler sein. Wir werden doch unsere Art, wir dürfen unsere Art behalten. Wir dürfen verschiedene Dinge ändern, aber wir werden doch, auch wenn wir neue Menschen sind, im Wort Gottes zu sprechen, wir werden nicht etwas ganz anderes sein. Und das macht auch die Vielfalt in der Gemeinde aus und das bringt natürlich auch die Vielfalt an Aufgaben mit sich, dass da ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Leute eingesetzt sind. Das wäre schlimm, wenn wir alle dann hinterher einheitlich sind. Und genauso umgedreht kann ich Erlösung nicht durch Schöpfung bewirken. Ich kann nicht einfach meinen, ich ändere mich jetzt durch Erziehung, durch Bildung. Damit kann ich keine Erlösung erwirken. Also die beiden Dinge bleiben nebeneinander stehen. Und bei Petrus hat das gut funktioniert, aber auch wenn wir die Bibel lesen, immer nur in Verbindung mit unserem Herrn. Als die Verbindung abgerissen ist zu ihm, da könnte ich jetzt die Kinder fragen, ob es ihnen da ein Beispiel einfällt, was da passiert ist. Als die Verbindung abgerissen ist, der Blickkontakt in einer ganz konkreten Situation, da ist Petrus untergegangen. Da ist er einfach untergegangen. Und wenn ihn unser Herr dann nicht wieder rausgezogen hätte aus dem Wasser, dann wird es bös mit ihm enden müssen. Oder eine andere Situation, wo Petrus ganz stark war, als man unseren Herrn verhaftet hat. Da ist er mitgegangen, er wollte wissen, was da passiert, vielleicht auch mit dem Gedanke, vielleicht kann ich irgendwo noch eingreifen und kann ihn befreien und kann ihn retten. Und dann wurde er angesprochen und man sagt zu ihm, ey, wer bist denn du? Was machst denn du hier? Und da sagt er, hey, ganz aus Versehen bin ich hier. Diesen davon, diesen Jesus, ich kenne den überhaupt nicht, weil man gesagt hat, wir haben dich doch gesehen mit ihm. Du warst doch mit ihm unterwegs. Er hat verleugnet. Verbindung zu Jesus war abgebrochen, abgerissen. Er hat ihn verleugnet. Also, so ist es also wichtig, in dieser nahen Verbindung zu bleiben. Aber jetzt zurück zu diesem Bekenntnis von Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Es ist eine klare Ansage, eine klare Proklamation der Macht. Und auf dieses Bekenntnis hin, wo unser Herr seine Gemeinde bauen will, erinnern wir uns auch an die Situation, dass Petrus nicht allein geblieben ist. Eine ganze Wolke von Zeugen wird uns genannt, die es also gibt in der Bibel, so schreibt der Hebräerbrief. Und diese Wolke von Zeugen reicht auch bis in unsere Zeit und reicht bis in unsere Gemeinde hier. So geht er durch die ganze Geschichte hindurch. Aber leider war dieses Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nicht immer so deutlich. Und das ist auch mal untergegangen und hat keiner mehr davon gesprochen. Und in der Kirchengeschichte gab es da eine Zeit, da war diese Bedeutung und auch die Kraft dieses Zeugnisses, dieses Bekenntnisses verloren gegangen. Da wollte keiner mehr was davon wissen. Da wusste keiner mehr, dass bei Jesus Christus die Worte des ewigen Lebens sind. Da wusste keiner mehr, dass er gesagt hatte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das war alles vergessen. Und man hat Jesus Christus als den Richter gesehen, der mit dem Schwert dreinschlägt, der Recht sprechen wird, der den Sünder verdammen wird. Und man meinte, da kann ich nicht hinkommen, da kann ich mich nicht hingetrauen und da brauche ich Mittler dazu. Und dann gab es eine ganze Menge von heiligen Männern und Frauen, die so genannt und bezeichnet wurden, die als Vermittler tätig sein sollten und mussten. Und dann war man nicht mehr, oder meinte man, das reicht nicht, das Lösegeld des Lammes, das Blut Jesu, von dem wir in der ersten Stunde gesprochen haben. Da muss man noch ein bisschen was drauflegen, noch was dazu bezahlen. Und da gab es den Ablasshandel. Man konnte sich freikaufen von Schuld. Da, wo Jesu Blut nicht mehr gereicht hat, da habe ich dann halt einen 50er drauflegen müssen. Ein Goldstück. Je nachdem, was ich hatte. Ein Huhn. Oder die Hingabe Jesu für die Menschen hat nicht gereicht. Ich musste oder sollte selber noch was bringen. Gute Werke waren angesagt und sollten getan werden, wurden abgerechnet und wurden bewertet. Der Gedanke, dass Jesus Christus König ist im Himmel, alleiniger König ist im Himmel, das war nicht ausreichend. Man hat ihm eine Himmelskönigin zur Seite gestellt. Das sieht einfach besser aus. Und scheint vollkommener zu sein in unseren Augen. Soweit war also Gedankengut in der Kirche da. Und dieses Bekenntnis von dem Petrus damals, auf das Jesus die Gemeinde bauen wollte, war nicht mehr so bekannt. Wir wissen, dass im Mittelalter, also zur Zeit der Reformation, die Gottesdienstsprache auch lateinisch war. Die Menschen verstanden es nicht, nur ganz wenige waren gebildet genug, um das zu verstehen. Ne, ihr würdet jetzt hier sitzen, ich würde lateinisch reden, ihr würdet nichts verstehen. Es käme uns alles spanisch vor. Ne? In den Kirchen, wenn ihr vielleicht mal in so großen Kirchen gewesen seid, euch angeschaut habt, da gibt es diese Lettnerwände, sehr schön, sehr prachtvolle Wände mit Bildern, vergoldet, hinterleuchtet. Davor das Volk, dahinter die Priester, die dort Gottesdienst zelebrierten. Wunderschöne Gesänge, Weihrauch. Aber alles weit weg vom Volk, kein Bezug zum Leben der Menschen. Ich war im Münster in Bad Doberan mal. Sehr große Kirche, sehr alt und nicht zerstört worden, nicht so geplündert worden. Sie sieht nicht so bunt aus. Vielleicht ist es einfach, weil so lange nichts verändert werden brauchte. Also alles ein bisschen grau. Aber das war nicht das, was mich so beeindruckt hat oder gewundert hat. Aber da gibt es eine Kanzel, da gibt es einen Altar, da gibt es Sitzplätze für die Mönche, für die entsprechende Priesterschaft. Und da habe ich mich gefragt, wo ist das Volk? Wo ist der Platz fürs Volk? Vielleicht nicht draußen vor der Türe oder wo? Oder irgendwo am Rand, gequetscht. Also da war, obwohl es eine große Kirche ist, für alles war alles gedacht. Aber ich dachte, für die Leute eigentlich, in Bad Doberan und Umgebung, da war gar nichts vorgesehen. Das war vielleicht so ein bisschen das Problem, dass die Leute sich nicht gefunden haben, sich nicht wohlgefühlt haben, sich nicht angenommen gefühlt haben in der Kirche. Und dann hat ein Pfarrer die Notbremse gezogen. Luther hieß der Pfarrer, der Name ist uns bekannt. In Wittenberg war er Pfarrer, er hat auch gelehrt, er war Doktor, Professor, hat Unterricht gegeben in Bibelkunde. Er war einer, der in seinem Lesen, im Studieren, besonders auch vom Römerbrief, vom Galaterbrief gemerkt hat, dass da ist doch was ganz anderes geschrieben. Da steht doch was ganz anderes drin. Und er ist wieder darauf gekommen, dass er diese Worte wieder in das Bewusstsein der Gemeinde, der Christenheit zurückgeholt hat. Er hat es wieder ans Tageslicht geholt. Du bist der Christus, du hast Worte ewigen Lebens. Das, was der Petrus schon gewusst hat, das hat jetzt wieder Luther den Leuten gesagt. So wie es im Johannesevangelium steht, auf dass jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jeder, der an ihn glaubt, nicht an irgendwelche anderen Leute, sondern diesen direkten Kontakt sucht und hat. Und aus dem Römerbrief wissen wir ja, dass dort geschrieben ist, dass Rettung von Schuld geschieht durch die Gnade und die Erlösung, die in Jesus Christus ist, und dass das umsonst geschieht. Dass wir da keine Werke bringen müssen, dass wir da unser Geld nicht bringen müssen. Unser Herz müssen wir bringen. Doch, das stimmt. Etwas müssen wir bringen. Unseren Willen, unser Herz. Unseren Wunsch nach Errettung. Und das Ergebnis, und das wisst ihr alle, ist dann die Bibelübersetzung gewesen, dass die Menschen in Deutschland eine deutsche Bibel hatten und lesen konnten und den Menschen daraus vorgelesen wurde. Deutschland wurde beschenkt. Das müssen wir uns auch wieder mal so sagen lassen. Deutschland wurde beschenkt. Missionsgesellschaften entstanden. Die Bedeutung der Verantwortlichkeit, Luther hat ja geschrieben, von der Verantwortung der Stände in Deutschland, also nicht nur des Arbeiters, des Bauern, sondern auch des Gelehrten, bis hoch zum König. Jeder sollte Verantwortung übernehmen. Das war damals gar nicht so einfach. Man ist auch heute noch so. Eine Kassiererin wird verdonnert und bestraft, weil sie sich irgendwo im Pfandzettel darum lag, für 2,50 Euro aufgehoben hat. Und in anderen Bereichen, da redet man von Tausenden von Euro, die da veruntreut werden, was gar niemand interessiert, wo man meint, dort ist es normal. Jeder an seinem Platz Verantwortung, jeder an seinem Platz ein Diener Jesu. Luther hat großen Wert darauf gelegt, die Schulen zu stärken, die Lehren in der Schule und in den Familien zu stärken. Und dann hat Luther, und das ist, finde ich, besonders schön, auch viele Lieder gedichtet und geschrieben, weil er gesagt hatte, ihm wird ja manches Zitat in den Mund gelegt, wo man nicht weiß, ob wirklich so von ihm ist, aber er hat gesagt, wer singt, der betet doppelt. Das ist natürlich interessant. Wer singt, der betet doppelt. Und deswegen wollen wir gleich nochmal ein Lied singen jetzt. Ich dachte an das Lied 570. Dort heißt es, Gottes heilige Wahrheit haltet hoch und rein, beugt euch drunter und vertraut aufs Wort allein. Das Lied 570.
Oh.
Die Folge dieses Bekenntnisses, dieses Wiederentdecken des Bekenntnisses war, dass die evangelische Kirche entstanden ist. Und in deren Folge, um das so weiterführen, auch wir, weil wir ja auch, wenn wir gefragt werden, welcher Richtung wir angehören, wir sagen evangelisch. Man darf doch nicht auf der Steuererklärung sagen, dort ist die falsche Stelle. Aber wir gehören in das evangelische Lager hinein. Es gibt aber auch nicht nur von diesem Punkt her diese Annäherung, sondern auch wir verstehen uns als eine Bibelbewegung. Auch uns ist die Bibel wichtig geworden, so wie Luther damals übersetzt hat. Und es ist gute Gewohnheit bei uns, dass wir unsere Bibeln auch mithaben, darin lesen, nachprüfen, ob das alles auch so stimmt, was da geschieht. Und auch die sogenannte Laienbewegung. Allgemeine Priestertum nennen wir es, ist in unseren Gemeinden eigentlich an der Tagesordnung und so üblich. Auf etwas möchte ich noch aufmerksam machen. In diesem Gespräch mit Petrus fällt so wie nebenbei der Satz, als unser Herr ihm sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist so wie einfach so angehangen und gar nichts weiter dazu gesagt. Des Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen. Was ist damit gemeint? Und da müssen wir uns zurückerinnern an die Rechtsprechung im Orient, in diesen Städten. Und das lesen wir oft im Alten Testament. Da war es üblich, dass man im Tor, dort wo der Eingang war der Stadt, die Tore waren, dass man dort zusammenkam, um Recht zu sprechen, um Verträge zu machen, um eine Abstimmung zu machen, um zu überlegen, wenn eine Kriegserklärung gekommen war, was machen wir? Nehmen wir den Krieg an? Nehmen wir die Aufforderung an? Machen wir ein Friedensangebot? Das wurde alles im Tore besprochen. Und so ist auch dieser Ausdruck hier zu verstehen. Dort in den Toren oder vor den Toren des Hades, der Finsternis. Dort bewegt sich was, dort tut sich was. Tore waren ja auch ein Zeichen der Macht, der Festigkeit. Wenn es ein dickes, fettes Tor war an der Stadt, dann war sie gut befestigt. Dann kam man also nicht so leicht hinein. In diesen Toren, sagt unser Herr Jesus, dort rühren sich, dort tagen die Mächte der Finsternis und überlegen und beratschlagen den Kampf gegen die Gemeinde. Das ist einfach so. Und wir kennen ja ein Lied von Luther, wo es heißt, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Das spricht er vom Teufel. Es gibt auf der Erde nichts seinesgleichen. Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Es ist so, dass er Recht behalten sollte. Die Gemeinde hat es recht bald in Jerusalem erlebt, dass es Verfolgungen gab. Luther hat es erlebt, man wollte ihn mundtot machen und die Gemeinde erlebt es heute noch und wird es auch in Zukunft weiterhin erleben. Die Pforten des Hades rebellieren und rüsten auf. Aber sie werden die Gemeinde nicht überwinden, denn das Feld behält der Herr am Ende. So schreibt es Luther in seinem Lied. Das Feld behält der Herr am Ende. Wenn ihr mal Zeit habt, den Psalm 129 zu lesen, dort spricht Israel und übertragen auch das Israel des Neuen Bundes, die Gemeinde, davon, dass Pflüger, ich bin jetzt öfters mal in ländlichen Gegenden unterwegs gewesen, und da sieht man öfters so alte Landtechnik ausgestellt, so Maschinen, Geräte, auch Pflüge, einem Schar, zwei, dreien. Und dort beschreibt Israel, Pflüger haben meinen Rücken gepflügt und haben Furchen darauf gezogen. Also wir können uns das gar nicht bildlich vorstellen, was das bedeutet. Dort hat man also das Volk unterdrückt. Das Blut der Märtyrer, das ist noch nie das Ende der Kirche gewesen. Das Blut der Märtyrer, so beweist und zeigt es die Kirchengeschichte, war immer der neue Same, auf dem Neues aufwächst. Heute hat man den Eindruck, dass in der deutschen Kirchenlandschaft wieder so nicht alles zum Besten steht. Dass also dieses Bekenntnis von Petrus auch heute wieder in Vergessenheit gerät. Und mit dem christlichen Deutschland steht es nicht so zum Besten. Deutschland zum Beispiel schämt sich des Evangeliums. Ich denke nur an diese leidigen Kreuzdiskussionen, die ständig sind. Darf in diesem Raum ein Kreuz hängen? Darf in diesem Raum ein Kreuz hängen? Ja, nein, ist es eine Bevormundung der Menschen? Wir trauen uns nicht mehr, uns dazu zu stellen, zu diesem Kreuz. Deutschland ist auch kein Vorreiter mehr für christliche Tugenden. Wie vieles wird nach und nach gecancelt und abgekippt. Ich denke an den vergangenen Mittwoch zur Bibelstunde. Es war kein Reformationsthema. Es war nicht bewusst auf Reformationstag angelegt. Wir sind ja im Buch des Propheten Jeremia. Und da wurde im Nachdenken darauf hingewiesen, dass der Prophet Jeremia durch diesen zweiten Kapitel davon spricht, dass Könige und Priester und Propheten gesagt haben, wir wissen nicht, wo der Herr ist. Wir wissen nicht, was das Gesetz bedeutet. Und Hirtendienste haben sie nicht gemacht. Und Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen dort nachgelaufen. Und da haben wir Zitate gehört. Zitate von Kirchenoberen, Kirchenfürsten. Und die haben uns schon sehr betroffen gemacht und erschreckt. Da war Jesus nicht mehr der Christus, der Sohn Gottes, war ein Wanderprediger. Und seine Zitate, die in der Bibel stehen, die Hälfte stimmt überhaupt nicht. Und Sohn Gottes, so ein Märchen. Mit meinen Worten jetzt. Und da gab es noch viele andere Zitate. Und da merken wir wieder etwas davon, wo dieses Bekenntnis, oder wie dieses Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wie es einfach weg ist und nicht mehr da ist. Und dann haben wir daran gedacht, wenn das die Prediger, die Pfarrer, die wichtigen Leute sagen, was hat denn das für eine Vorbildwirkung? Wie wirkt das auf die anderen? Und dort im Jeremia-Buch wird es beschrieben an Israel und an Juda, wie die, die noch eigentlich festgehalten haben, standhaft waren, auch umgekippt sind und gesagt haben, wenn das so ist. Und ich habe gelesen, wenn ein Prediger, ein Pfarrer, ein Gemeindeleiter, wie auch immer, wenn einer fällt, da fallen 1000 mit. Also wie hoch und wie wichtig die Verantwortung ist, die hier einfach auch gesehen werden muss. Was ist also von diesen guten Ansätzen der Reformation geblieben? Sehr wenig. Und ich habe an eine Bibelstelle gedacht aus der Offenbarung. Die Gemeinde in Ephesus. Und der wird gesagt, ich werde den Leuchter, von deinem Altar werde ich wegnehmen. Du bist da nicht mehr würdig dazu. Ich werde dieses Licht, das Zeichen meiner Gegenwart, werde ich wegnehmen. Ich werde es anderen geben. Ich will das nicht überstrapazieren, aber in Wiedenest wird es eingeladen zu einer Konferenz, wo wir von Afrikanern lernen, wie missioniert wird. Das, was Leviten nicht tun wollten, damals bei dem Verletzten am Wegesrand, das hat Gott dann letzten Endes durch Samariter machen lassen. Auch einzelne Lichter in Deutschland, die es gibt, können nicht über diesen Eindruck hinwegtäuschen, dass vieles, vieles verloren gegangen ist. Welches Bekenntnis halten wir denn hoch als Gemeinde? Was ist denn bei uns wichtig? Was schreibt Paulus in dem Korintherbrief? Ich bin paulinisch, ich bin apollisch, ich bin evangelisch, ich bin freikirchlich. Ist das so ein Sterbegesang oder ist das ein Bekenntnis? Streben wir oder suchen wir dieses gemeinsame Bekenntnis? Du bist Christus, du bist Christus. Das habe ich erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dieses Bekenntnis, und ich will das immer wieder betonen und sagen, auf dieses Bekenntnis wird Gemeinde gebaut. Die Gemeinde hat einen Auftrag in dieser Welt. Das wissen wir. Damals lagen sich die Lutheraner und die Calvinisten schon in den Haaren. Das hat gar nicht lange gedauert nach der Reformation. Hatte man sich schon am Wickel und war unterschiedlicher Meinung. Und da sagte einer mal, was werdet ihr denn antworten, wenn Jesus euch fragt einmal, ich habe euch einen Auftrag gegeben, habt ihr denn den schon erfüllt gehabt, dass ihr euch streiten konntet? Wann habt ihr denn überhaupt die Zeit gehabt, euch zu streiten? Und ich habe ein Zitat gelesen, ein Gebet gelesen. Und aus diesem Gebet möchte ich euch mal ein paar Verse zitieren. Also das Gebet ist 200 Jahre alt. Nicht von heute. Ne? Ach Herr Jesus, lieber Herr, sagt der Beter hier, lieber Herr, die sich im Augenblick des Müßigganges aus den Augen, in den leidigen Stunden des Streites aus dem Herzen verloren haben, wir bitten dich, führe uns zum Bau der Mauern deiner Kirche wieder zusammen, lass uns durch Arbeit und zur Arbeit einig werden. Bei einem solchen Gebet, da gibt es Betriebsamkeit in den Toren des Hades. Wenn ein solches Gebet gesprochen wird, da glühen dort die Drähte. Und dann wird alles in Bewegung gesetzt, um das zu verhindern. Und man wird erst aufhören, wenn in den Gemeinden wieder irgendwo so eine kleine Flamme brennt und eine Glut ist von Misstrauen und Zwietracht. Dann hat man das wieder erreicht. Großmacht und viel List, wir dürfen das nicht vergessen, Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Da wird manchmal so schön nett dargestellt, der Teufel. Halloween war jetzt, ne? Ist nicht ganz so publik in unserer Gegend. Aber da ist man schnell dabei, diese Geister so ein bisschen lustig zu machen, so ein bisschen niedlich zu machen. Wollen es nicht täuschen lassen. Das sind gewaltige Kräfte, die der Gemeinde, wirklich die Gemeinde unterdrücken wollen. Deshalb ist es auch ganz legitim, dass wir unser Feld als Gemeinde durch Mauern schützen. Solche Zitate, wie wir am Mittwoch gehört haben, dass wir uns dagegen verwahren, dass wir sie hören, dass wir das dagegen zur Wehr setzen. Wir müssen unsere Gemeinden auch vor Wind und Wetter schützen. Und diese Mauer baut sich mit diesem Bekenntnis, du bist der Christus. Allerdings dürfen wir auch wissen, dass die Gemeinde Gottes Sache ist. Er streitet für seine Gemeinde. Er kämpft für seine Gemeinde. Luther hat gesagt, oder soll gesagt haben, als er dieses Bannschreiben bekommen hat, dass er jetzt vogelfrei ist, haben seine Freunde zu ihm gesagt, bist du da nicht erschrocken jetzt? Was machst du da jetzt? Du bist so ganz unbekümmert. Und da zu Luther gesagt haben, ja, weißt du, das geht doch gar nicht gegen mich. Das geht doch gar nicht gegen mich. Hier geht es doch um Jesus, ist doch seine Gemeinde. Und da wird sie schon zu wehren wissen. Ich bin viel zu schwach. Ich kann ihm nicht helfen. Es ist seine Sache. Aber trotzdem sollen wir als Wächter auf der Mauer stehen und sollen unseren Dienst tun. Da müssen wir aufpassen, dass wir bei allem Wächterdienst das Sehen und das Ernten nicht vergessen. Und da möchte ich schließen jetzt mit einem Vers aus dem Hebräerbrief. Bei all dem, was wir tun als Gemeinde, in unserem Gemeindeleben, gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Und da wollen wir daran denken, von Petrus anfangend, über die Apostel und Propheten, auf denen die Gemeinde gebaut ist, durch die vielen Jahrhunderte hindurch, zu Menschen, die immer wieder Gottes Wort entdeckt haben, freigeschaufelt haben, uns gesagt haben, bis in unsere Zeit hinein. Und es ist unsere Verantwortung, und das wollen wir uns einfach merken, das wollen wir mitnehmen, dass dieses Bekenntnis weitergegeben wird an unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Du bist Christus, du bist Jesus Christus, du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen.
Singen wir miteinander das Lied 234. 234, dass Jesus siegt, bleibt ewig als sein wird die ganze Welt.
Herr Jesus Christus, wir möchten jetzt noch Danke sagen für dieses Wort, das wir hören und singen konnten, nämlich, dass du siegst. Danke, Herr, dass wir das in einer Welt sagen und singen können, in der es nicht danach aussieht. Danke, dass wir das glauben können, dass du vielen von uns hier den Glauben geschenkt hast und festgemacht hast. Auch wenn wir die alte Frage wieder hören, sollte Gott gesagt haben. Herr, wir wollen Danke sagen für die Zeit, die wir hier zusammen sein konnten unter deinem Wort und in deinem Namen. Wir möchten dich bitten, dass uns dein Wort festmacht, auch die kommenden Tage zu gehen und im Glauben zu stehen und auch die vor uns liegenden Tage in diesem Bekenntnis zu leben. Danke für den Trost, den dein Wort gibt und dass es schon immer von den Aposteln zu den Propheten zurück bis in unsere Tage, dass es Trost und Stärke und Halt im täglichen Leben gibt. Herr, wir möchten dich in dieser Stunde auch bitten, dass du im Besonderen bei unseren Geschwistern bist, die Not haben, die krank sind, die sehr krank sind und die in Trauer sind. Wir möchten sie dir anbefehlen, dass auch sie, wenn sie nicht hier sein können, von diesem Bekenntnis einen Merk bekommen, dass sie daran festhalten und darin stehen. Und so befehlen wir sie dir an und uns alle auch, dass du mit uns gehst den weiteren Sonntag und in die neue Woche. Amen.
Amen. Amen.
Ich möchte noch kurz eine Einladung aussprechen. Es ist in unseren sächsischen Gegenden so üblich, dass um die Reformationszeit herum es sogenannte Reformationsbrötchen gibt. Zur Erinnerung an ja, verschiedene Dinge halt, kann ich euch dann erklären, wenn ihr das wollt. Ich lade euch also ein zum Reformationsbrötchen essen. Ich werde dann die Brötchen draußen auf den Hof holen, also nicht hier drin. Wenn wer will, der kann dann rauskommen und sich eins abholen.
Geschwister, ich habe auch noch ein Anliegen. Wir haben eben im Abschlussgebet auch an die Kranken gedacht und haben am Ende der ersten Stunde auch schon für unsere Kranken gebetet. Und wenn wir hier an die Tafel schauen, sehen wir, dass wir viele Kranke haben. Heute früh erreichte ein sehr beunruhigendes Gespräch unsere Geschwister Frieda und Christiane Fiedler. Und da ging es um unseren Bruder Eckhard Grassow. Es geht ihm offensichtlich sehr, sehr schlecht. Und es eskaliert dort einiges. Genaueres kann man so aus dem Telefongespräch nicht entnehmen. Aber ihr wisst ja, dass er das Nierenkarzinom hat, was mit großen Schmerzen verbunden ist. Er bekommt auch genügend Schmerzmittel, aber die Schmerzmittel haben ja auch alle Nebenwirkungen. Und da gibt es also etliche Probleme, von denen er betroffen ist, aber auch seine Frau Heidi. Und das veranlasst mich, dass wir jetzt nochmal gemeinsam für ihn beten, für den Eckert und für die Heidi, wenn ihr da bitte aufstehen wollt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Grundlage der Gemeinde bist, wie wir jetzt gerade so deutlich wieder vor Augen gestellt bekommen haben. Aber du bemühst dich auch um jeden Einzelnen der Gemeinde, die du erkauft hast durch dein Blut. Und so liegt es uns jetzt am Ende dieser zwei Versammlungsstunden noch besonders am Herzen, für unseren Bruder Eckhard Grassow zu bitten. Du kennst seine schwere Krankheit, du hast die Krankheit zugelassen. Und er hat sie auch immer aus deiner Hand angenommen und wollte keine medizinischen Mittel dagegen anwenden. Er wollte sich in deine Hände legen. Und wir bitten dich, dass du ihm dazu weiterhin Kraft gibst, auch seiner Frau Heidi Kraft gibst, jetzt in dieser schweren Zeit es durchzustehen. Lass beide bitte deine Hilfe und deinen Beistand spüren. Amen.
Amen.
Ich möchte auch noch was zur Ukraine-Aktion sagen. Ich wurde schon von mehreren Seiten angesprochen. Und es wird dieses Jahr nichts stattfinden. Und zwar, die Regierung hat die Grenzen für Hilfsgüter zugemacht und lässt überhaupt nichts rüber. Wir wissen vom Heinz Nitsche, dass zum Beispiel ein LKW versucht wurde, über Rumänien in die Ukraine zu kommen. Selbst das ist gescheitert. Also wir haben dieses Jahr alles abgeblasen, weil es einfach alles zu unsicher ist. Wir können nicht sammeln und dann am Ende stehen wir hier mit den Sachen. Also wir können nur auch im Gebet dahinter stehen, dass den Geschwistern da drüben trotzdem in irgendeiner Weise geholfen wird.
Wir haben schon für unsere kranken Geschwister Fürbitte getan. Es wäre doch auch noch anzusagen, dass unsere Geschwister Gerhard und Ruth Laub jetzt beide im Krankenhaus liegen und zu allem ihrem Leid ist in dieser Woche ihre Tochter Christina Behrendt, eine geborene Laub, heimgegangen. Viele kennen sie ja noch, sie ist auch mit mir in die Jugend gegangen und wir wollten das euch mitteilen, auch zur Fürbitte für zu Hause.
Nun sind wir immer noch nicht am Ende. Ihr wisst, ich nehme nicht gerne einen Zettel, aber ich habe heute ein paar, weil ich mir sonst nicht merken kann. Heute braucht sich niemand zu langweilen, heute Nachmittag und heute Abend. Und es ist als erstes in Kirchberg in der Mehrzweckhalle Singewochenende der Jugend beendet. 14 Uhr. Wer dorthin fahren will, kann dorthin fahren. Dann habe ich hier einen Zettel bekommen in der Muldendalhalle in Wilgau-Haslau. Sprich, den Namen weiß ich jetzt nicht. Jürgen, weißt du das vielleicht? Was? Wer da spricht?
Den Namen kenne ich auch.
Kennst du auch nicht.
In Israel.
Ja, über Israel wird da gesprochen, über Offenbarung. Dann habe ich noch einen Zettel, das hatte der Gerhard schon mal am Mittwoch bekannt gegeben. In Burgstedt ist heute Abend, 18 Uhr, spricht der Bruder Klaus Leikauf als Mediziner und der Bruder Andreas Ebert als Lehrer für Ethik und Anthropologie in der Bibelschule Burgstedt über das Thema Organspende, was spricht dafür, was dagegen. Also ihr könnt drei Veranstaltungen heute besuchen. Zwei bringt er sogar noch vielleicht in der Reihe, wenn er schnell fährt. Am Dienstag, 5. November, 9.45 Uhr, findet wieder Frauenmosaik hier im Haus statt. Das Thema lautet Festhalten. Dann hat mir der Frank noch einen Flyer gegeben. Vom 16. bis 19. November findet auf der Hans-Sachs-Straße das Chemnitzer Bibelseminar statt. Der Referent ist Professor Dr. Gerhard Meyer. Es hängt auch draußen ein Flyer. Und dann möchte ich noch einladen für unseren Rückblick Busreise am 29. November. Das ist ein Freitag, 15.30 Uhr. Da habe ich draußen eine Liste ausgehängt. Sind alle herzlich eingeladen, aber ich würde bitten, euch bis zum 24.11. in die Liste einzutragen, wer kommt, damit ich weiß, wie viele Kaffeetassen ich hinstellen muss und wie viel zu essen eingekauft werden muss, nicht, dass einer da steht und sagt, ich habe nichts. Deswegen bitte eintragen, nicht vergessen, bis 24.11. Dann sind wir am Ende der Stunde angekommen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntagnachmittag, eine gesegnete neue Arbeitswoche. Gott befohlen, auf Wiedersehen.